Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt aber erstmal Reflexe. Geht es um große Probleme unserer Gegenwart wie Klimawandel oder Umweltzerstörung, können allenfalls die Naturwissenschaften etwas zu ihrer Lösung beitragen, kaum jedoch die Philosophie, so der allgemeine Tenor. Ganz anderer Meinung ist der Philosoph und ETH-Professor Michael Hampe. Er hat ein Buch geschrieben, in dem er drei Naturwissenschaftler und einen Philosophen über die Natur debattieren lässt. Und dabei behält der Philosoph das letzte Wort. Ina Bösch unterhält sich mit Michael Hampe.
Michael Hampe, Ihr Buch trägt einen eigenartigen Titel, Tunguska. Tunguska, das ist der Name einer Region in Sibirien, die 1908 verwüstet wurde, und zwar von unvorstellbar heftigen Blitzen, Explosionen. Ein riesiges Areal wurde zerstört. Bis heute sind diese Schäden zu sehen. Die Ursache der Verwüstung ist nicht geklärt. Am wahrscheinlichsten ist, dass es ein Himmelskörper war, der in die Atmosphäre eingetreten ist, ein Meteorit, ein Asteroid. Michael Hampe, Sie nehmen nun dieses Ereignis, dieses ungelöste Rätsel zum Ausgangspunkt für eine Grundsatzdiskussion über die Natur, über das Wesen der Natur. Warum?
Ja, normalerweise denken die Naturwissenschaften über die Natur nach, indem sie sich auf Gesetzmäßigkeiten beziehen und das regelmäßige und wiederkehrende betrachten. Und das ist wahrscheinlich auch ein allgemein menschlicher Bezug auf die Natur, der zum Beispiel bei den Bauern von großer Bedeutung ist, dass man herausfindet, wann man am besten sät, wann man am besten erntet und so weiter. Es gibt aber eben auch Ereignisse in der Natur, die einmalig sind, die sich nicht wiederholen. Die spielen inzwischen vor allen Dingen in der Biologie auch eine große Rolle, weil man ja glaubt, dass das Aussterben der Saurier durch einen Meteoriteneinschlag in der Gegend, die wir heute Yucatan nennen,
in Mexiko
verursacht worden ist. Und es gibt trotzdem bis heute eine Schwierigkeit der Naturwissenschaften, mit dem Einmaligen umzugehen. Also die Naturwissenschaften betrachten die Natur schon als etwas Regelhaftes, Gesetzmäßiges und möchten, dass einmalige Ereignisse eigentlich unter Gesetze subsumiert werden können, dass man es einordnen kann. Und das kann man sicher auch von dem Tunguska-Ereignis theoretisch tun. Das ist auch der Grund, glaube ich, warum die NASA sagt, da ist ein Meteorit runtergekommen, weil man Meteoriteneinschläge als etwas betrachten kann, was mit den Gravitationsgesetzen in unserem Planetensystem zu tun hat. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kommen eben Meteoriten eines gewissen Gewichtes ab und zu mal bei uns runter. Und so kann man dann auch das Tunguska-Ereignis sehr schön naturwissenschaftlich erklären. Es gibt aber gleichzeitig eine künstlerische Perspektive auf dieses Ereignis. Es gibt Science-Fiction-Filme, Stalker beispielsweise, die von dieser Region handeln.
Oder auch Stanislaus Lem hat über Tunguska geschrieben.
Ja.
Oder auch Thomas Pynchon.
Genau. Und Thomas Pynchons Reflexion in Gains the Day, dass eventuell Tesla dieses Ereignis verursacht hat, also der Erfinder des Wechselstroms, der 1908 eine Polarexpedition mit einem künstlichen Polarlicht beleuchten wollte.
Er wollte ja eben den Erdball mit Energie aufladen.
Genau, er wollte quasi eine Spannung auf den Erdball legen, die man an beliebigen Stellen abrufen kann, sodass ein Nordlicht entsteht über dieser Expedition. Und eine Spekulation ist jetzt, dass dieses Experiment schiefgegangen ist und an der falschen Stelle die Spannung abgerufen wurde und deshalb diese Explosion dort stattfand. Und dann ist es ein einmaliges Ereignis, was nichts mit Naturgesetzen direkt zu tun hat, aber es ist dann ein technischer Unfall. Und wenn man diese Konstellation einmal hat, die offizielle Version, da ist ein einmaliges Naturereignis, was uns einmalig vorkommt, weil wir eben so kurz auf der Welt sind und deshalb die Regelmäßigkeit der Meteoriteneinschläge nicht wahrnehmen, geschehen. Oder da ist ein technischer Fehler passiert. Wenn man diese Konstellation einmal hat, dann ist man natürlich in diesen ganzen Fragen von Natur und Technik drin, die etwas mit der ökologischen Situation, in der die Menschen sich gegenwärtig befinden, zu tun hat.
Werden wir etwas konkreter. Sie, Michael Hampe, lassen in Ihrem Buch vier Gelehrte auftreten, die das Rätsel von Tunguska lösen wollen. Es sind vier Kunstfiguren, die aber reale Wurzeln haben, die sich in vier fiktiven Gesprächen eben über dieses Rätsel austauschen und nach einer Lösung suchen. Es ist ein Physiker, ein Biologe, ein Mathematiker, ein Philosoph. Ganz kurz für diejenigen, die interessiert sind, wer dahinter steckt. Es sind zum Teil mehrere Personen, Physiker, der Amerikaner Stephen Weinberg, beim Biologen der Schweizer Biologe Adolf Portmann, beim Mathematiker und Philosophen ist es Alfred North Whitehead und beim Philosophen Paul Feierabend, der an der ETH Zürich gelehrt hat. Nun ist es eigentlich wenig überraschend, dass diese vier Gelehrten vier verschiedene Antworten auf die Frage haben, was ist in Tunguska passiert? Und ich werde das kurz zusammenfassen. Der Physiker sagt, es ist ein Asteroid, der da eingeschlagen ist. Der Biologe, der Mensch. Und konkret eben dieser Nikola Tesla, den Sie zuvor erwähnt haben, eben der den Wechselstrom erfand und dann eben den Erdball mit Energie aufladen wollte. Für den Mathematiker ist es ein Zufall und der Philosoph, der will sich eigentlich nicht dazu äußern, er verweigert die Antwort. Ich habe gesagt, das sei eigentlich wenig überraschend, weil eigentlich sucht jeder Gelehrte die passende Erklärung, die in sein Weltbild passt, die sein Weltbild bestätigt. Was ist nun der Erkenntnisgewinn, Michael Hampe?
Es gibt die verbreitete Vorstellung, dass die Wissenschaft in Anführungszeichen ein Naturverständnis hat. Und das ist eine falsche Vorstellung.
Und welche denn?
Ja, dass die Natur ein gesetzmäßiger Zusammenhang ist, der mathematisch erfassbar ist. Und dagegen würden wahrscheinlich Biologen auf einer oberflächlichen Ebene auch nichts sagen. Aber wenn man die Physik, die Biologie und die Mathematik genauer anschaut und auch mit Physikern, Biologen und Mathematikern spricht, dann merkt man, dass das vermeintlich einheitliche Naturverständnis etwas sehr Oberflächliches ist und dass in der Tiefe auch der Naturwissenschaften unterschiedliche Naturverständnisse vorhanden sind. Das biologische Naturverständnis seit der Darwinschen Evolutionstheorie ein durch und durch historisches ist und dass gar nicht klar ist, ob die physikalische Kosmologie, die inzwischen auch historisch ist, von der gleichen Art von Geschichtlichkeit der Natur ausgeht, wie das die Biologie tut. Und für Mathematiker, die sich natürlich dauernd darüber Gedanken machen müssen, warum ihre selbst ausgedachten Kalküle in den Naturwissenschaften verwendbar sind, warum es so etwas wie reine Zahlen bei den Naturkonstanten gibt, warum C und E, also die Zahl für die Lichtgeschwindigkeit, in allen möglichen Kontexten vorkommt, in denen auch gar nicht vom Licht gehandelt wird. Die haben nochmal eine andere Perspektive auf die Natur, die dann teilweise von theoretischen Physikern übernommen wird, dass es sich da eigentlich um ein Zahlenspiel handelt, in dem die Geschichte gar keine Rolle spielt. Und eine Funktion von einem solchen Gespräch ist zu zeigen, dass die oberflächliche Einheitlichkeit des wissenschaftlichen Naturverständnisses brüchig ist und dass es viele Naturverständnisse auch innerhalb der Wissenschaften gibt. Und dass, wenn die Philosophie als Naturphilosophie etwas zur ökologischen Krise sagen möchte und dann sich beispielsweise fragt, ja, was bedeutet denn die Natur mal wissenschaftlich betrachtet? Dass sie dann eben vor einem Problem steht. Welche Natur wissenschaftlich betrachtet sollen wir denn berücksichtigen, wenn wir über unsere ökologischen Probleme reden? Sodass die Funktion einer solchen Zersplitterung eines einheitlichen Naturverständnisses in einem Dialog erstmal die ist, das Reflexionsniveau zu heben und den Lesern deutlich zu machen, so einfach, wie das auf den ersten Blick mit der Natur zu sein scheint, ist es mit ihr gar nicht. Die ist der schöne Wald, durch den wir spazieren können. Sie ist die Geschichte, in der die Saurier und in der wir vorkommen. Sie ist das ohmsche Gesetz und sie ist so etwas wie die Zahl C und die Zahl E, die wir gar nicht sehen können.
Sie haben nun differenziert, was innerhalb der Wissenschaften das Verständnis bezüglich der Natur ist. Nun aber eben, wie gesagt, der Philosoph, der verweigert eigentlich eine Antwort jetzt spezifisch auf, was ist damals in Tunguska passiert. Weshalb verweigert er die Antwort?
Ja, es ist ja ein spezieller Philosoph und das ist auch die Figur, die mir selbst am meisten am Herzen liegt.
Paul Feierabend.
Ja. Und Paul Feierabend war jemand, der sehr viel von Physik verstanden hat, der aber auch sich für das Theater interessiert hat, der bereut hat, dass er nicht bei Brecht Regieassistent geworden ist und dann eine Karriere als Wissenschaftsphilosoph gemacht hat und mit dem Buch Wider den Methodenzwang eine Richtung, die berüchtigt geworden ist, in der Philosophie gegründet hat, den sogenannten erkenntnistheoretischen Anarchismus, der mit dem Slogan Anything Goes viele verschreckt hat. Es sind jetzt aus dem Nachlass Bücher von ihm herausgekommen, unter anderem eine Vorlesung zur Naturphilosophie, die er gehalten hat, und ein Buch Die Vernichtung der Vielfalt, indem er sich damit beschäftigt, welche ökologischen Konsequenzen unser Naturverständnis hat. Und Feierabend war der Meinung, dass die Rede über die Natur oder das Sein und das sich Beziehen auf abstrakte Prinzipien oft dazu führt, dass wir uns um das Naheliegende nicht kümmern. Also ich kann ganz lange über die Gerechtigkeit und das Gute nachdenken und meine Großmutter trotzdem nicht besuchen. Ich kann über die Natur spekulieren und vergessen, meine Topfpflanze zu gießen. Also das Nachdenken über das Prinzipielle ist oft eine Fluchtbewegung, die dazu führt, dass man das Konkrete vernachlässigt. Und es gibt eine philosophische Richtung, mit der ich mich stark beschäftigt habe, den philosophischen Pragmatismus, der eine ähnliche Furcht vor dem Prinzipiellen hat und sagt, dass das Prinzipielle nicht unbedingt der Anfang von klaren Gedanken ist, sondern das Vernebeln von konkreten Problemen. Und Paul Feierabend antwortet auf die Frage, was ist die Natur, deshalb nicht, weil er meint, dass dieses prinzipielle Nachdenken für die konkreten Probleme, die wir mit natürlichen Einzelwesen haben, gar nicht weiterhilft.
Dieser Philosoph in Ihrem Buch, Michael Hampe, mit dem Titel Tunguska oder das Ende der Natur, er sagt, die Natur sei eine Vielfalt von Einmaligkeiten. Mhm. Können Sie das etwas ausdeutschen?
Ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr alter Gedanke. Es gibt so eine schöne Geschichte von Leibniz, dass er eine adlige Schülerin mal damit beauftragt hat. Sie sollte im Park nach zwei Blättern suchen, die genau gleich sind. Und die hat lange gesucht und keine gefunden. Wenn wir die Natur konkret betrachten, die wir in unserem Alltag vorfinden, dann sind alle natürlichen Wesen ganz verschieden voneinander. Wenn Sie die Birken auf den nordfriesischen Inseln betrachten und die Birken, die hier in Zürich im Wald stehen, dann sind die hier größer und gerade und die auf den nordfriesischen Inseln sind klein und krumm geblasen vom Wind, obwohl es vielleicht ganz genau dieselbe Art ist. Also Pflanzen, Tiere und Menschen natürlich auch reagieren in ihrer Entwicklung auf das, was ihnen geschieht, als natürliche Wesen und werden verschieden, weil sie unterschiedliche Geschichten haben. Ein Elektron hat immer die gleiche Ladung und immer die gleiche Masse. Und weil wir die Physik wegen ihrer Exaktheit so schätzen, kommen wir manchmal in die Versuchung zu glauben, in der Natur gäbe es sehr allgemeine Strukturen und das Individuelle sei nur so ein Oberflächenphänomen auf diesen allgemeinen Strukturen. Und gegen diese Vorstellung polemisiert der Feierabend. Der würde eher sagen, das, was eigentlich in der Natur da ist, sind lauter Individuen, die alle voneinander verschieden sind, die verschiedene Geschichten haben. Und wenn wir die ganz ungenau betrachten, dann kommen wir zu der Vorstellung, dass es so etwas wie allgemeine Strukturen gibt. Also die allgemeinen Strukturen und die Gesetze sind nicht das Grundlegende, sondern sie sind das Oberflächenphänomen, was dadurch zustande kommt, dass wir die Natur, um mit ihr etwas machen zu können, oberflächlich betrachten müssen.
Sie sagen, Paul Feierabend sagt das etwas polemisch. Ich denke, Sie haben kein polemisches Buch geschrieben. Wie würden Sie denn es beschreiben?
Eine Funktion dieses Buches ist, zu zeigen, dass das Erzählen in einer anderen Kultur verankert ist als das Deduzieren. Und dass es sein könnte, dass wir zum Verständnis unserer ökologischen Probleme uns auf eine Kultur beziehen sollte, die das Einzelne wichtiger nimmt als das Allgemeine. Und das würde wiederum bedeuten, dass wir eine Kultur, in der über das Einzelne etwas erzählt wird, wichtiger nehmen sollten, als eine, in der Allgemeinheiten deduziert werden.
Was bedeutet nun diese Erkenntnis für den Normalbürger? Ich weiß, die Philosophie ist nicht dazu da, Rezepte zu verteilen. Und dennoch ruft er nach der Frage, na und jetzt? Was machen wir damit?
Ja, was man damit macht, ist, dass man sich um die Natur kümmert, die man direkt vor der Nase hat.
Also die Pflanzen gießen und nicht darüber reden.
Genau, ja, zum Beispiel die Pflanzen gießen oder wenn es einen Wald in der Nähe gibt, dass man sich nicht in allgemeine Spekulation über den Erholungswert oder die Nützlichkeit dieses Waldes verliert, sondern dass man das Personal, was um diesen Wald herum lebt, fragt, ob es den Wald behalten möchte oder nicht. Und das sind dann ist man eher auf der Ebene von Bürgerinitiativen als auf der Ebene von Theorien. Das ist vielleicht etwas, was in der Schweiz ganz selbstverständlich ist oder selbstverständlicher als in anderen Ländern. Das ist aber nicht etwas, was innerhalb der Philosophie selbstverständlich ist. Das war für Feierabend ein Zielprojekt, dass er sagte, Die Wissenschaft muss eigentlich den Interessen von Leuten an bestimmten Orten dienen. Und sie muss ihre allgemeinen Prinzipien in den Dienst dieser partikularen Interessen stellen. Und das zu glauben, ist nur möglich, wenn man partikulare Interessen für etwas sehr Wichtiges hält. Und wenn man nicht sagt, ja, das ist eigentlich etwas, was nicht entscheidend ist für den großen Weltlauf. Der große Weltlauf ergibt sich eben nur aus der Art und Weise, wie Menschen mit partikularen Interessen handeln. Und wenn man sagt, ich will aber den großen Weltlauf steuern, dann nimmt man sich vielleicht viel zu viel vor und dann kommt irgendetwas raus, was man gar nicht gewollt hat. Und wenn man versucht, auf die partikularen Interessen einzugehen, erreicht man vielleicht sehr viel mehr.
Michael Hampe, Sie haben ja bereits in Ihrem Buch, das vor einigen Jahren erschienen ist, über das Glück, das vollkommene Leben, hat es geheißen. Da haben Sie ein reizvolles Verfahren entwickelt, und zwar sind es Dialoge. Sie lassen, wie gesagt, fiktive Figuren, hinter denen reale Wissenschaftler stecken, miteinander reden. Weshalb?
Ja, es ist ein spezieller Dialog, nämlich ein Totengespräch, und das ist eigentlich eine alte literarische Gattung, die in der Antike von Lukian schon gepflegt wurde und die in der Neuzeit beispielsweise durch Fontenelle wiederbelebt wurde. Und das Spezielle des Totengesprächs ist, dass man Menschen im Jenseits miteinander reden lassen kann, die sich sonst nie begegnet wären. Also manchmal reden im Totengespräch eine Hure, ein General und ein Philosoph miteinander und tauschen ihre Weltsicht aus. Und das führt dann natürlich zu ganz speziellen Konstellationen, die es im wirklichen Leben wahrscheinlich gar nicht geben kann. Diese Figuren, die in dem Buch vorkommen, die sind sich nie begegnet. Und ein solches Totengespräch gibt einem die Möglichkeit, gedankliche Zusammenstöße herbeizuführen, die man, wenn man sich an die tatsächlichen Weltläufe hält, wer hätte wem begegnen können, nie produzieren kann. Sodass es quasi ein Kunstgriff ist, der meiner Ansicht nach zu besonders interessanten Konstellationen führt.
Und was war für Sie während des Schreibens besonders interessant, weil Sie wussten ja nicht genau, was dann wirklich herauskommt, oder?
Das weiß man nicht, aber der Prozess läuft so, dass man in den Vorbildfiguren dann in deren Büchern immer wieder nachliest und sich dann vorstellt, was müsste der jetzt eigentlich zu dieser letzten Bemerkung sagen? Und dann kommt man selbst auch auf Gedanken, auf die man, wenn man nicht diese Masken zur Verfügung hat, diese Dialogmasken, nie kommen würde. Das heißt, es regt auch die eigene theoretische Fantasie sehr an, wenn man solche verschiedenen Figuren aufeinander loslässt.
Und was war für Sie nun die größte Erkenntnis?
Also ich fand es schon beeindruckend, wie weit man diese etwas wüste und manchmal als haltlose Position kritisierte von Paul Feyerabend, wie weit man die durchziehen kann und wie gut sie sich wehren kann gegen vermeintlich wohl etablierte wissenschaftliche Positionen.
Und deshalb hat ja eben auch Feierabend dann eigentlich sozusagen das letzte Wort.
Feierabend hat das letzte Wort und ich weiß nicht, ob man das darf in diesem Zusammenhang. Er hat natürlich auch eine besondere Rolle in dem Setting dieses Buches oder in dem Plot, weil der ganze Dialog eine Todesfantasie ist, die stattfindet, als er an seinem Hirntumor operiert wird. Und insofern das ganze Gespräch eingeschachtelt in den Geist von Paul Feierabend.
Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns mal einen Ausschnitt anhören aus Ihrem Buch, Michael Hampe, Tunguska, das Ende der Welt. Einen Ausschnitt, in dem es um die Verantwortung des Menschen bezüglich der Natur geht.
Bortmann: Die Demokratie im Kapitalismus ist ja nichts anderes als eine Wünsch-dir-was-Veranstaltung. Und die Politiker sind die Weihnachtsmänner, die die Wünsche zu erfüllen haben. Da denkt niemand in globalen Zusammenhängen oder an Jahrtausende oder Jahrmillionen. Die Demokratie taugt deshalb nicht, um Menschen dazu zu bringen, Verantwortung für die Natur zu übernehmen. Wir müssen, wenn wir der Verantwortung, die wir aufgrund unserer technischen Macht für die Natur haben, die Demokratie opfern, weil die demokratischen Gemeinwesen unfähig sind, ökologisch zu denken. Feierabend. Es ist mal vermutet worden, dass sich das Klima auf der Erde geändert hat, weil so viele Mammuts da waren und zu viele Verdauungsgase in Form von Methan produziert haben. Waren die auch für das ökologische System verantwortlich? Bortmann: Das ist ein schlechter Witz, mein lieber Feierabend. Wir sind keine Mammuts. Wir können denken und unser Verhalten steuern. Tscherenkow: Aber kann auch ein soziales System denken und sein Verhalten steuern? Mit der Demokratie verwalten wir uns selbst und nicht die in Jahrmillionen entstandene Natur, auch wenn wir Auswirkungen auf sie haben mögen, marginale, wie ich zu bedenken geben möchte. Bortmann. Weil wir Auswirkungen auf sie haben, müssen wir auch Verantwortung für sie übernehmen. Feierabend. Wer ist dieses Wir, das da Verantwortung übernehmen soll? Bortmann. Die Menschheit. Tscherenkow. Gibt es denn ein Subjekt der Menschheit? Bortmann. Es muss eben eine Weltregierung her, und sie darf nicht durch kurzfristige Masseninteressen, die in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem manipuliert worden sind, legitimiert sein. Sie muss mit Experten besetzt sein, die die globale Relevanz und die langfristige Verantwortung der Menschheit erkennen. Feierabend. Verstehe ich Sie recht, Bortmann? Plädieren Sie für eine Diktatur der Öko-Experten? Bortmann. Ich plädiere gegen eine verrohte und verdummte Menschheit, die mit ihrem Konsumwahn den Planeten ruiniert. Und ich plädiere für das Überleben der Menschheit. Eine marktkapitalistisch verdummte Menschheit, die sich alle 4 Jahre neue Wunscherfüller wählt, wird nicht überleben, sondern den Planeten ruinieren. Tscherenkow. Diese Menschheit oder eine andere wird den Planeten nicht ruinieren. Sie wird lediglich aussterben oder dezimiert werden. Und das ist doch ganz in Ordnung, wenn sie sich nicht zu benehmen weiß, wenn sie diese Charakterisierung erlauben. Bortmann. Aber diese Menschheit zwingt Millionen von anderen Lebewesen mit in den Untergang. Tscherenkow. So war es immer. Wenn eine Nahrungskette reißt, ein Ökosystem kippt, weil ein wichtiger Organismus verschwindet, dann müssen andere auch dran glauben. Bortmann. Aber das ist ungerecht. Warum sollen andere Organismen aufgrund unserer Konsuminteressen zugrunde gehen? Tscherenkow. Gerecht? Ungerecht? Seit wann gäbe es so etwas außerhalb der Menschenwelt? Ist es gerecht, dass das Reh stirbt, damit der Tiger überlebt, obwohl es gerade ein Kitz hat? Die Natur, was immer das ist, ist nicht gerecht.
Ein Ausschnitt aus dem Buch Tunguska von Michael Hampe. Tscherenkow, der Physiker, sagt, die Natur, was immer das ist, ist nicht gerecht. Ich denke, jede kann diesen Satz unterschreiben. Mit Moral kann man der Natur nicht beikommen, nicht wahr?
Ja, das lässt sich innerhalb der Wissenschaft sehr gut behaupten, aber dadurch, dass wir selbst Teil von natürlichen Prozessen sind und unser Handeln Konsequenzen in der Natur hat, ergibt sich sofort die Frage, nach welchen Gerechtigkeitskriterien unser Handeln in der Natur zu beurteilen ist. Also wenn wir sagen, wir holzen ein bisschen Wald ab und dann die Orang-Utans ihren Wohnsitz verlieren, dann gibt es Menschen, die sagen, das ist ungerecht, dass wir für unsere Palmölinteressen den Orang-Utans ihren Wald wegnehmen. Und dann ist natürlich die Frage, die können nicht sprechen, die sind nicht Teil unserer Rechtsgemeinschaft, das sind keine Staatsbürger. Also ist auch die ganze Redeweise von Gerechtigkeit absurd in diesem Zusammenhang. Es ist im Grunde nur eine Machtfrage, ob dieser Wald stehen bleibt oder nicht. Und weil wir die Motorsägen haben und die Orang-Utans sie nicht wehren können, können wir den Wald eben abholzen. Und es gibt eben Menschen, die sich zu Anwälten der Tiere machen und dann sagen, ich vertrete jetzt die Interessen der Orang-Utans und wir machen das jetzt zu einem Gerechtigkeitsproblem. Woher die Menschen dann wissen, welche Interessen die Orang-Utans haben, ist wieder ein schwieriges Problem, weil die ja nichts sagen können. Aber sobald wir unser Handeln als etwas, was andere Lebewesen, die leiden können, betrifft, in der Natur reflektieren, kommen wir automatisch auf die Frage, ob es so etwas wie Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit auch in diesem Bereich nicht geben könnte. Und der Physiker Tscherenkow, der das menschliche Handeln sowieso als etwas ziemlich Oberflächliches betrachtet und eigentlich der Meinung ist, die Natur ist so ein Spiel von Zahlen und Elementarteilchen, kann ganz leichtherzig sagen, ja, da gibt es gar keine Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit.
Und was ist Ihre Antwort?
Ja, ich glaube schon, dass immer da, wo Leid auftritt, man sich fragen muss, ob dieses Leid gerechtfertigt werden kann oder nicht gerechtfertigt werden kann. Und es ist meiner Ansicht nach gar keine Frage, dass wir anderen Lebewesen Leid zufügen. Aber weil Leid kein naturwissenschaftlicher Begriff ist, also auch in der Biologie nicht, der erste Ort, an dem Leid in den Wissenschaften vorkommt, ist die Medizin. Und deshalb hilft uns das naturwissenschaftliche Naturverständnis nicht weiter bei der Frage, ob das Leid, was wir in der Natur verursachen, gerecht oder ungerecht ist. Aber ich glaube, dass wir alle der Meinung sind, wenn jemand seinen Hund verprügelt, weil er zu laut gebellt hat, dass da etwas passiert, was man nicht nur metaphorisch als ungerecht bezeichnen muss.
Kommen wir vom Hund zu einem anderen Thema, das in diesem selben Abschnitt auch diskutiert wird. Bordmann, eben alias Adolf Bordmann, er stellt ja eine recht happige These auf. Er sagt nämlich eben, Demokratie, das ist ein Auslaufmodell. Demokratische Gemeinwesen seien unfähig, ökologisch zu denken. Und er propagiert ja eine Diktatur der Öko-Experten. Mhm. Was ist Ihre Meinung dazu?
Das betrachte ich als eine Gefahr, die sich aus der Verantwortungsethik ergibt. Es gibt ein berühmtes Buch von Hans Jonas, das Prinzip Verantwortung, was in der Ökologiebewegung auch Konsequenzen gehabt hat. Und da wird gesagt, dass das politische Handeln ja sehr kurzfristig orientiert ist und dass die Folgen des menschlichen Handelns in der Natur aber sehr langfristig sind und dass es deshalb gar nicht funktionieren kann, mit den gegenwärtigen politischen Mechanismen die langfristigen Folgen des menschlichen Handels in der Natur zu kontrollieren. Und wenn man sieht, wie sehr Politiker inzwischen auf wissenschaftliche Expertise angewiesen sind, um Entscheidungen im ökologischen Bereich zu fällen, also denken Sie nur an die ganzen Debatten um die Validität der Klimasimulation, die für die Frage, welche Erderwärmung wird denn nun tatsächlich eintreten, bei welchem CO2-Ausstoß und was ist eigentlich dafür verantwortlich, die Autoabgase, der Wohnungsbau, die Treibhausgase, die den Därmen der Tiere entweichen, die wir für unseren Fleischverzehr züchten. Da können Politiker nicht unabhängig von wissenschaftlicher Expertise entscheiden. Und man kann diese Situation ins Extrem treiben, dass man sagt, ja, lassen wir doch die wissenschaftlichen Experten überhaupt dieses Geschäft machen. Wenn die wissen, wie sich unser Handeln in der Natur auswirken wird, dann brauchen wir eigentlich so etwas wie eine Expertokratie. Und wenn man aber Wissenschaft für Verliebel hält, wenn man glaubt, dass Wissenschaftler sich auch irren können, und das glauben wir inzwischen ja alle, dann könnte die prekäre Situation eintreten, dass wir sagen, wir geben jetzt mal die Demokratie für eine Weile auf und lassen die wissenschaftlichen Experten entscheiden und regieren, damit die ökologischen Probleme gelöst werden. Und wenn sich dann herausstellt, dass die Voraussetzungen, unter denen die agiert haben, doch nicht stimmten, dass sie falsche Theorien hatten, dann ist die Frage, ob sie dann uns die Demokratie wieder zurückgeben oder ob wir sie dann endgültig los sind. Das heißt, es besteht ja eine gewisse Schwierigkeit, die wir einerseits unser Handeln langfristig organisieren mit einem wissenschaftlich fundierten Wissen, wie wir andererseits aber sagen, wir alle dürfen mitreden und wir fällen kurzfristig Wahlentscheidungen. Und da würde ich sagen, man soll die Demokratie nicht zu schnell irgendwo abgeben, weil man eben nicht weiß, ob man sie wieder zurückbekommt von denen, denen man dann die Verantwortung übergeben hat.
Also halten wir sie noch fest in den Händen.
Ja. Also die Expertokratie ist etwas, was eher droht, finde ich, was man vermeiden sollte.
Damit wären wir am Ende unserer Ausgabe von Reflexe. Ganz herzlichen Dank, Michael Hampe, für dieses Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.